Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 247, dem 247. Podcast von dvdnah.com. Ich bin Stefan und mit mir per Skype verbunden ist heute Abend
Andreas. Hallo.
Jo, und ein Shoutout in Richtung Wolfgang, der uns heute leider nicht beehren kann, weil er immer noch betrieblich oder arbeitstechnisch sehr stark eingebunden ist. Wir hoffen, ihr hört sich den Podcast mal an und wird beim nächsten oder übernächsten Mal wieder mit von der Partie sein, damit wir wieder vollständig sind. Aber heute sind wir nur zu zweit. Kriegen wir auch hin, oder?
Kriegen wir hin, aber es fehlt auch was. Muss man
absolut sagen. Ja, ein ganzes Drittel von uns.
Ja. Yeah.
Ja. Genau, aber nichtsdestotrotz kämpfen wir uns tapfer durch, wie immer, und hoffen, dass wir euch dabei unterhalten können. Wir verändern nichts an unserer Struktur und starten mit einer Reihe von Trailern. Und beginnen möchten wir da mit einem isländischen Film namens Touch, Andreas.
Ja, wie unsere treuesten Zuhörer wissen, kann ich ja mit Romantik und Sonstigem in der Richtung nicht allzu viel anfangen. Aber der sieht tatsächlich sympathisch und auch einigermaßen interessant aus. Nicht, dass ich den dann trotzdem gucken würde, aber die Chancen stehen definitiv größer als bei vielen anderen derselben Richtung.
Ja, finde ich auch. Also ich gucke mir ab und an mal was Romantisches an, da bin ich nicht ganz so wie du, jedenfalls nicht ganz so strikt, aber der sah auch durchaus nett aus. Vielleicht, weil es auch keine Hollywood-Geschichte ist. Natürlich hätte Hollywood das auch irgendwie hingekriegt, von der Geschichte her, lange Liebe wird gesucht, etc. Aber so sah das durchaus nett aus. Unbekannte Schauspieler, zumindest für mich. Aber vom Vibe her nett, nett. Könnte man sich angucken, wenn man über den Weg läuft. Ich würde ihn mehr eher angucken als Andreas. Das war mir eigentlich schon von Anfang an klar. Aber nee, fand ich in Ordnung.
Jo. Ja, den Regisseur haben wir festgestellt, kennen wir zumindest schon aus der Vergangenheit ein bisschen, ne?
Genau, der hat auch ein paar internationale Filme gedreht. Two Guns, Everest haben wir gesehen, Contraband und so.
Genau.
Und jetzt mal wieder in der Heimat und hat dort dieses isländische Romantikdrama oder romantisches Drama.
Ja. Ja. Genau. Wir hatten uns im Vorfeld übrigens unterhalten, ob es da einen Originaltitel gibt. Und du hattest gesagt, du hast nichts gefunden.
In der IMDb zumindest.
Ne? Ja, die IMDb ist leider nicht up to date, weil Letterboxd sagt tatsächlich, Snerting ist der Originaltitel.
Okay.
Ne? Also.
Ja. Ach, IMDb,
was soll man
sagen? Ja. Auf nix ist mehr.
Nein, auch Letterboxd macht Fehler, ist ja auch nur user-based, und aber zumindest scheint es wohl mal irgendwann einen gegeben zu haben oder gibt es einen. Von daher, ja.
Ja, ja. Ist ja auch nicht unnachvollziehbar oder so,
dass
der isländische Titel.
Ja. Ja. Nee, mal schauen, wie gesagt. Vielleicht, wenn er mal auf irgendeinem Streamingdienst dann läuft oder so, eventuell, aber wie gesagt, ja, nicht mein Thema in dem Sinne. Mhm. Wobei Japan definitiv nicht ganz uninteressant auch. Ich fand vor allem auch die Location-Wechsel fand ich sehr interessant. So auch mit dem Kochen und so, wie er dann im Restaurant anfängt. Das hatte schon was.
Fand ich auch. Und Japan als Location finde ich auch interessant anzusehen. Island interessiert mich eigentlich auch definitiv, obwohl es da halt nicht, also landschaftlich wird zwar nicht so viel zu sehen geben, weil er davon wegreist, aber von den Ländern her absolut nett und die Schauspieler sahen auch in Ordnung aus und ja, wie gesagt, ist okay. Wer solche Filme mag, kann da, glaube ich, mal zugreifen, würde ich behaupten.
Ja.
Gut, da wir beide Horrorfilme mögen und Wolfgang nicht, nutzen wir Gelegenheit, einfach ein paar Horror-Trailer vorzustellen oder zumindest horrororientierte Trailer, wo Wolfgang nicht schon gleich beim Trailer an sich auscheckt. Wir beginnen mit The Exorcism mit Russell Crowe. Da fange ich mal an. Ja, es ist halt so ein Streaming-Kandidat, würde ich sagen. Also haut mich jetzt nicht so um, ist mal wieder ein Besessenheitsfilm. Okay, Russell Crowe ist okay. Auch hier der Kevin Williamson von der Scream-Reihe, der so ein bisschen dahinter steckt, ist auch nicht verkehrt. Der Drehbuchautor hat Final Girls gedreht, so ein Meta-Slasher, den ich bis heute immer noch nicht geguckt habe.
Ja,
ärgert mich auch irgendwie. Hattest du den mal gesehen?
Nee, ich wusste nicht, dass der den gedreht hat. Bist du dir
da? Nee, der hat das Drehbuch geschrieben.
Achso, Drehbuch, okay.
Das Drehbuch.
Ja, ich glaube, ich habe Final Girls, habe ich, glaube ich, gesehen. Aber hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen.
Okay. Ich hatte den auch vom Schirm verloren. Ich weiß, er lief irgendwie auf dem Fantasy-Filmfest und auf den Knights und so.
Obwohl aber bei dem, nee, ich glaube, da gab es auch noch so einen ähnlichen. Den hatte ich mal.
Ja, es gab so ein paar.
Ja, aber ich glaube, nee, Final Girls habe ich nicht gelockt. Okay. Nee, da habe ich doch nicht gesehen.
Ja. Also den möchte ich gerne nachholen, weil den habe ich ganz nett vom Trailer her in Erinnerung. Der kam auch relativ gut weg. Wie gesagt, ist der Drehbuchautor. Jetzt ist es halt so eine halbwegs Meta-Geschichte über einen Schauspieler, der in einem Horrorfilm mitspielt und es kommt zu einer wahren Besessenheit. Ja, sah schon recht standardkostmäßig aus, der Trailer, aber da ich sowas regelmäßig gucke und wenn er mir über den Weg läuft, würde ich da wahrscheinlich meinen Blick riskieren. Wie sieht es denn da bei dir so aus?
Ja, wie du schon sagtest, ist jetzt nicht wirklich so oberprickelnd. Lustigerweise hat er ja vor gar nicht so allzu langer Zeit The Pope's Exorcist gespielt.
Stimmt, ja.
Von daher thematisch ja gleich zweimal Exorzismus in 2 Jahren, ist auch nicht schlecht. Was mich hier halt wieder stört, ist so, wie soll ich sagen, ja, dieses, oh, ist er jetzt vielleicht wieder mit irgendwas süchtig, was sich ja so angedeutet hat, dass er da Probleme hatte oder so. Oder ist es tatsächlich was Übernatürliches? Finde ich inzwischen nicht mehr so prickelnd thematisch, weil das einfach auch schon zu oft als Thema in irgendwelchen Filmen abgehandelt wurde. Und da sah er tatsächlich nicht interessant genug aus.
Ja. Hattest du den The Pope's Exorcist schon mal gesehen?
Nein. Wobei es den, glaube ich, auf Netflix gibt.
Ich glaube auch. Ich meine, ihn da gesehen zu haben, aber gesehen an sich habe ich ihn tatsächlich ebenfalls noch nicht.
Und das Problem ist, der Regisseur ist jetzt halt auch, der hat zwar Overlord, war ganz lustig, aber er hat halt auch Samaritan gemacht mit Sly. Genau.
Ja, der war nicht so toll,
das stimmt. Von daher, keine Ahnung. Vielleicht mal, wenn es mir ganz langweilig ist.
Ja. Okay, gut, dann gehen wir weiter zum, auch horrororientierter Thriller, will ich mal sagen, Blink Twice von Zoe Kravitz. Eher was für dich?
Im Zwiegespalten. Auf der einen Seite so sieht er ganz nett aus, du weißt nicht, was los ist, die verschwinden da auf der Insel. Andererseits, war es irgendwie auch alles so altbekannt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du
meinst. Ich hatte da so ein bisschen, einfach ein Déjà-vu permanent irgendwo bei allem. Und deswegen, bin ich da echt zwiegespalten. Vielleicht, ich warte mal so ein paar Kritiken ab und dann gucken wir mal. Ich fand jetzt, darstellertechnisch ist es nett, aber war jetzt nicht so auch überragend in dem Sinn. Mein Channing Tatum ist ganz nett, aber und keine Ahnung, Christian Slater scheint ja irgendwie so eine Nebenrolle zu haben, aber es war alles so ein bisschen drüber, fand ich halt.
Genau, ich bin auch mal gespannt, wie der Ton letztendlich von dem Film so ist, ob es wirklich irgendwie ins Düstere abrutscht oder ich fand es auf jeden Fall nett, dass das so eine farbenfrohe, sonnendurchflutete Location ist für so einen Horrorfilm. Ist auch nicht verkehrt. An sich, ist ein MGM-Titel. MGM gehört zu Prime oder Amazon inzwischen. Also würde er dort irgendwann aufschlagen. Und dann werde ich mir sicher angucken. Weil prinzipiell geht's mir wie du. Man kennt solche Filme schon, wo man dann irgendwie in so eine Gruppe von High Society reingerät und dann irgendwas passiert.
Ja.
Dementsprechend, klar. Na, ins Kino gehen würde ich dafür nicht, aber durchaus neugierig, einfach auch, was Zoe Kravitz draus gemacht hat. Ursprünglich hieß der Film Pussy Island, aber da war MGM wohl zu Pussy für.
Wobei, er sah auch jetzt nicht nach Pussy Island aus, fand ich. Irgendwie, oder?
Nicht zumindest, was ich mir drunter vorgestellt hätte, wenn ich den Titel gelesen hätte.
Und die Tagline auf dem Poster, das es da online gibt, heißt All the Sex You Want and All the Pleasure.
Das kam auch nicht rüber, das stimmt.
Ne? Es war halt Party-Feeling und Party-Stimmung, und dann halt so dieser Switch in, da verschwindet die eine und so. Aber da war halt nichts von Pussy Island irgendwie zu merken oder so.
Deswegen. Das stimmt, aber auch gerade die Tagline, die du nennst, passt irgendwie dann dementsprechend auch nicht. Also entweder haben sie den Trailer sehr massenkompatibel irgendwie.
Ja. Oder der erste Entwurf war ein bisschen zu in die falsche Richtung. Kann ja auch mal sein, ne?
Ja. Ja.
Und irgendwie so ein bisschen, ja, hatte ich auch so ein Infinity Pool Vibe, so, ne? So, weißt du, ja, so diese abgeschlossene halt, Location, ja. Und wir trauen uns mal was und irgendwie so. Ja, also, wie gesagt, nichts Neues in dem Sinn.
Ja. Aber was ist das schon heutzutage?
Ja, natürlich. Also, kann ein guter Film daraus werden, kann aber auch ziemlich in die Hose gehen. Wir warten mal die ersten Reviews ab.
Genau. Okay, dann. Das nächste ist wieder ein kleinerer Film, Mind, Body, Spirit, Yoga-Horror.
So ungefähr, ja.
So ungefähr.
Und ja. Natürlich Found Footage. Oder ja. So, eigentlich eher Streaming Footage, oder?
Streaming Footage, wollte ich gerade sagen. Das ist ja heutzutage was anderes als Found Footage, denn heutzutage ist ja Livestream angesagt.
Ja.
Oder zumindest gerade trendy. Ja, der Trailer hat mich jetzt auch nicht so wirklich angetan. Also, ja, eher nicht. Also, ich habe jetzt nicht so viel wie du gegen Found Footage. Gegen Streaming kann ich noch nicht so viel im Kino sagen, weil es gab es noch nicht so oft. Aber reißt es jetzt auch nicht wirklich über den Durchschnitt hinaus. An sich sah es solide für einen B-Movie aus, aber hat mich irgendwie auch thematisch nicht wirklich angesprochen. Und
nee, ich meine, ich bin sowieso nicht weder in Yoga-Influencer-Bereichen noch irgendwie sonstiges mit Body positiv oder halt in diese, ich finde mich selbst und was weiß ich. Das ist mir inzwischen auch, ich finde es wichtig, ne, also als Thema für ganz viele Menschen. Aber das ist halt inzwischen gerade im Influencer-Bereich für mich schon eher so ein Markt geworden.
Und absolut, diese, ne? Self-Coaches und sowas.
Genau.
Das ist ein absoluter riesiger Markt. Und das kann man teilweise auch nicht ernst nehmen. Weil und man
da, wenn denkt, dann so ein Film dann auch doch dazu rauskommt, dann ist es für mich auch immer irgendwie so ein bisschen komisch. Also weil ich halt auch immer dann das Gefühl habe, da hatte nicht einfach jemand eine Idee und macht einen Film, sondern der will auf den Zug aufspringen und denkt sich, oh, komm, wir machen mal was.
Ja, das kann natürlich ein Gedanke gewesen sein. Andererseits ist es manchmal auch nicht verkehrt, einfach aktuelle Sachen in Filmen aufzugreifen. Also weiß ich auch, dass du dazu stehst.
Ja.
Aber ja, man muss einfach letztlich gucken, ob es so ein Pseudo-Schnellschuss ist, wo man einfach dachte, okay, früher hätte man es einfach als Found-Footage-Film irgendwie gemacht, jetzt hat man so ein bisschen umgeschrieben, ein altes Drehbuch, um es da einzupassen.
Ja.
Muss man sehen, was bei rumgekommen ist. Aber wie gesagt, auch so vom ganzen Vibe her, ja, kennt man alles schon.
Ja.
Vor allem wie gesagt, sah jetzt nicht grauenhaft billig oder so aus, nee, aber einfach nicht wirklich interessant für mich.
Aber ja. Was halt auch für mich dann immer so die Frage ist bei so einem Film, die entdeckt ja sozusagen ja in ihrem Haus dann das von ihrer Oma mit dem Buch und allem und so. Was will ich da 90 Minuten erzählen? So irgendwie, oder sie verfolgen, wie sie da irgendwo auch sich selber verliert oder irgendwie, keine Ahnung, Wahnvorstellungen hat, wo du dann vielleicht auch wieder die Frage im Raum steht, wie viel ist wahr und wie viel bildet sie sich tatsächlich nur ein aus irgendwelchen, ich sage jetzt mal übertrieben, Yoga-Gründen, aber halt, weißt du, so, wo man halt auch, wo ich denke, ja, okay, komm, nächster Film bitte.
Das stimmt. Ich habe gerade mal nachgeguckt, einfach nach der Lauflänge, zumindest wird die mit 1 Stunde 25 Minuten relativ knapp und bündig angegeben.
Ja, das ist noch okay, wobei das da schon manchmal zu viel ist, sage ich.
Absolut.
Ne, gerade also. Bei so einer Thematik würde ich fast sogar 70 bis 75 Minuten würden oft reichen.
Ja, klar. Also muss man gucken, wie sie es theoretisch genutzt haben, wenn da erstmal so eine ellenlange Einführung drin ist, was sie denn sonst so macht oder so. Ach, das ist schon wieder denn doof. Aber vollkommen richtig. Also eigentlich so, je knackiger, desto besser bei solchen Filmen, irgendwo von der Laufzeit her. Okay, nächster Trailer, Trim Season. Drogen und Horror.
Ja.
Hat man auch schon ein paar Mal gehabt.
Das hat man auch schon.
Was sagst du denn dazu?
Ja, also sah okay aus, sag ich dazu. Weiß nicht, also wo fängt man da an? Er sah optisch ganz nett aus. Bisschen auch sehr B-Movie-mäßig, ist, glaube ich, auch tatsächlich auch wieder ein kleinerer Film. Ja, keine Ahnung. Das ist so ein Ding, wenn ich da drüber stolper, da würde ich wahrscheinlich anfangen reinzugucken, weil es mich gewissermaßen interessiert. Aber ich weiß nicht, da müsste er dann schon wirklich gut sein, um dabei zu bleiben.
Der interessiert mich schon ein bisschen. Also ich fand den Trailer ganz, ganz nett. So vom, wie du selbst sagst, ist erstmal keine große Produktion. Aber so von der Art her fand ich das für einen Film dieser Art gar nicht mal so unansprechend. Von ein paar Bildkompositionen und so her.
Genau, das, klar, ich, ja, das sah ganz okay aus.
Genau, handlungstechnisch ja. Ne? Ist wie es ist. Ist jetzt auch keine Offenbarung oder so, die da zu erwarten wäre. Aber so fand ich den eigentlich ganz, ganz nett. Auf jeden Fall deutlich ansprechender als Mind, Body and Spirit. Und tatsächlich ist mir dabei eingefallen, ich sollte eigentlich noch mal einen Rewatch machen von dem Film, den ich ganz gut in Erinnerung habe. Shrooms, kennst du den?
Mit den Pilzen?
Mit den Pilzen,
ja, genau. Den habe ich tatsächlich, glaube ich, gesehen.
Den habe ich auch gesehen. Den habe ich auch im Regal stehen, aber schon ewig nicht mehr gesehen. Das ist, glaube ich, ein irischer Film, wo sich auch ein paar Magic Mushrooms reinpfeifen,
ja,
und da Horror draus wird. Genau. Ist mir einfach beim Ansehen des Trailers irgendwie so in den Sinn gesprungen und dachte ich, den könnte ich eigentlich auch mal gucken oder nochmal gucken,
ja,
ob der sich gehalten hat sozusagen. Und
das, ja, war, glaube ich, ein irischer, ne?
War ein irischer, so habe ich den auch in Erinnerung.
Ja. Genau. Aber der war ganz, ganz amüsant.
Ja, fand ich auch. Aber wie gesagt, schon ewig nicht mehr gesehen.
Ja. Ist aus 2007, ja, deswegen ist das schon, ja, definitiv
nicht schon mehr lange.
Ja. Yeah. Na, ich, ja, habe bei dem Trim Season musste ich überlegen, woher ich dann die einzelnen Leute kenne, weil mir die eine mit den großen Augen bekannt vorkam.
Ja, okay.
Die habe ich gesehen in Synchronic, hieß der, von diesem Moorhead und Benson, weißt du, diese.
Ja. Yeah.
Die hat sehr, sehr ausdrucksstarke Augen. Erst dachte, okay, ich, das wäre die aus dem Evil Dead Remake, aber das war sie, yeah, nicht. Und dann musste ich überlegen, wo ich sie kenne. Und die, ich sage jetzt mal despektierlich ältere Dame, ich konnte mit dem Namen auch nichts anfangen, Jane Badler, aber die hat auch einiges schon gemacht.
Ja, ich hatte auch überlegt, kenne ich die? Aber
ja,
ich,
die kennst du aus geworden. Damals, wenn du ganz alt bist, wie ich auch, gab es diese Serie V.
Die aus, ja.
Ja, da war, ja, die dabei. Okay. Da war die eine der Hauptdarstellerinnen.
Okay, ja, okay, weil der Name sagte mir halt auch nichts, aber die war so prominent im Trailer irgendwie drin,
ja,
wo ich dachte, die kann nicht irgendwie neu sein.
Nee, so ungefähr. Sie hat zwar nie, ja, wirklich was wirklich Gutes gemacht, aber war immer irgendwie so in diesen Low-Budget-Dingern irgendwie präsent und wie gesagt, hauptsächlich halt in V und war wohl jetzt auch vor kurzem in diesen komischen Rickys der Nicky auch mit dabei.
Okay.
Den ich nicht gesehen habe und auch nicht angucken werde.
Nee, ich auch nicht, definitiv nicht. Da hat mich der Trailer sehr abgeschreckt.
Ja.
Ja. Aber ich habe zwei weitere erkannt in dem Film.
Ja, übrigens. Okay.
Ich wollte es nicht so raushängen lassen zuerst, aber ich dachte,
lass es, jetzt komm, kann ich jetzt abhören. Jetzt kannst du
es raus. Du hast die Tür aufgemacht.
Ich habe sie auf, ganz weit, genau, aufgestoßen.
Ja. Nee, ich habe den Mark Senta erkannt, der sie da herfährt.
Ja.
Den kenne ich schon ewig, weil er halt viel mit Darren and Boseman und mit Sekunde, wie heißt der nochmal, Lucky McKee gemacht hat.
Okay,
ja. Der hat halt sowas wie Devil's Carnival, Brawler und Tales of Halloween und Old Man gemacht und der ist eigentlich auch in B-Filmkreisen recht bekannt, sage ich
und mal. Hat auch nie so den Durchbruch geschafft.
Mit, aber
mit Jane Badler gemacht, sehe ich gerade. Der Kreis schließt sich wieder.
Ja, genau, der hat so Diverses gemacht, The Lost und so, den sehe ich immer mal wieder in solchen, ja, Filmen. Und eine andere, die habe ich aber im Trailer nicht erkannt, nämlich beide haben auch bei Starry Eyes mitgespielt.
Ja.
Und die Hauptdarstellerin aus Starry Eyes spielt nämlich auch bei Trim Season mit, die Alexandra Esseno oder Essoe.
Ja, Alex Esseno. Genau, die hat ja schon eh ganz viel gemacht auch.
Genau, die hat eh schon ganz viel gemacht. Die habe ich im Trailer persönlich nicht erkannt, aber bei der IMDb gesehen, dass die auch irgendwie mit dabei ist.
Ja.
Also zumindest für in solchen Kreisen bewanderte Leute ein, zwei bekannte Gesichter auf jeden Fall
dabei. Ja, absolut.
Ja, Und den von Benson und so, kannst du den empfehlen?
Ich mag den. Also, ich habe jetzt.
Du magst die nicht
so. Nee, also, ich habe jetzt schon echt fast, glaube ich, alles von denen gesehen.
Ja.
Aber irgendwie so richtig über. Also, die sind alle okay irgendwie. Aber so richtig überzeugt hat mich keiner. Du mochtest ja, glaube ich, diesen Spring ganz gern.
Spring mochte ich,
ja. Ja.
Aber ja.
Der hat mich schon nicht so wirklich begeistert und ist eigentlich ja schon fast der, ja, wie soll ich sagen, der bekannteste von denen. Und ja, nee, nicht wirklich. Also ganz nett, aber von daher.
Ja, Spring ist auch so der einzige, den ich nennen würde, wo ich sage, den mag ich von denen. Ja. Ich habe auch definitiv nicht alle gesehen. Ja,
ist naja, halt Ding auch. Ist, Synchronic ist ja mit Anthony Mackie und Jamie Dornan.
Den habe ich tatsächlich gesehen.
Ach, den hast du, okay.
Den habe ich auf dem Filmfest gesehen. Ich konnte ihn gerade nicht zuordnen.
Ah, okay.
Aber ich habe es jetzt gesehen. Den habe ich auf dem Filmfest gesehen. Das war irgendwie der letzte Film vor Covid, den ich auf dem Filmfest gesehen habe. Den Nights. Richtig, ist diese Zeitreisegeschichte.
Genau.
Den fand ich auch so okay, bestenfalls.
Genau, also, und das ist halt so immer okay. Das, weil das immer so irgendwie so, ja, die oft gehypt wird von denen und ich das aber nie nachvollziehen kann und die eigentlich immer relativ, ja, so meistens auf irgendein Gimmick rauslaufen, zähe, so, wo sich dann irgendein Kreis schließt am Ende oder irgendwas.
Mhm.
Ach, ja, das fand ich bei der Endless schon sehr anstrengend und ja, Synchronic ist dann auch ähnlich.
Ja, also ich glaube tatsächlich, jetzt wo ich so durchgucke, ich habe nur Spring und den Synchronic wirklich gesehen.
Ja.
Ja, die haben auch zwei Folgen von Archive 81 gedreht. Die Serie mochte ich, aber das zähle ich jetzt einfach genauso wenig dazu wie bei VHS Viral da irgendwie ein Segment. Aber ja, wie gesagt, Spring, ja. Synchronic nicht so und die anderen haben mich auch nicht so wirklich gereizt und dementsprechend ist es auch nicht so mein Duo, was ich jetzt bewusst
Also ist super. Ich bin auch so inzwischen, wenn da tatsächlich ein neuer mal kommen sollte, wäre ich wahrscheinlich auslassen.
Mhm.
Weil ja, nicht, wie gesagt, nie irgendwas dabei war, wo mich so wow begeistert hätte.
Ja. Ja, Spring hat für mich eigentlich auch größtenteils so durch die Location und so diesen Vibe gelebt und jetzt nicht unbedingt wegen großartiger Regieeinfälle oder so, aber ich mochte dann so die Stimmung von dem Film sehr gern.
Ja.
Wie gesagt, den mochte ich. Da kann ich nichts anderes sagen, aber auch The Endless war halt, oder ja, war jetzt nicht so. Nee, Entschuldigung, den Synchronicity, der war jetzt nicht so der Bringer. Den hätte ich auch definitiv nicht unbedingt im Kino sehen müssen. Aber naja, ist wie es ist.
Ja.
Gut, einen haben wir noch. Mal kein Horror,
nein.
Sondern ein Krimi-Komödie, kann man sagen?
Kann man sagen, ja.
Wie hat er dich denn angesprochen?
Nicht.
Eher positiv oder nicht?
Nee, eigentlich gar nicht. Ich meine,
okay.
Linklater ist ja eigentlich ganz okay, aber auch da gibt es Filme von ihm, die ich mag und Filme, die mich nicht so ansprechen. Aber der hier war ja auch so ganz nett irgendwie, aber vom Humor her oder so, ja, es hat mich auch irgendwie, im Endeffekt ist es ja doch wieder eine Love Story.
Ja.
Ja.
Ja. Ich fand ihn auch nett. Ich hatte tatsächlich geguckt, weil ich irgendwo gelesen hatte, dass es ein Netflix-Film ist.
Okay.
Es ist tatsächlich in einigen Ländern ein Netflix-Film, aber in Deutschland nicht.
Aha, weil er da ins Kino kommt oder?
Das habe ich nicht rausgefunden, sondern ich habe nur rausgefunden, wo er bei Netflix läuft. Entweder bringen sie den ins Kino in Deutschland, kannst du ja vielleicht nebenbei mal recherchieren, aber definitiv nicht bei Netflix, sondern in den USA und so wird er bei Netflix rauskommen. Aber und ich glaube in England und irgendwie noch ein paar anderen Territories.
Ja.
Aber Deutschland war da nicht bei.
Okay.
Und deswegen und auch
also bei uns kommt er ins Kino wohl, wenn ich die Information hier richtig sehe, am 24. Am 4.7.
Okay.
Unter dem sagenhaften Titel A Killer Romance.
Oh Mann, ey, in letzter Zeit so ein paar deutsche Titel sind auch echt für'n Arsch.
Ja.
Ja, schöner Titel.
Ja, super.
Ja, das ist genauso wie Cobwebs heißt in deutschen Kinos Knock, Knock, Knock.
Ja.
Und The Watchers heißt They See You. Und oh, ja. Ich immer denke, oh, warum?
Ja. Warum? Ja, gut, ja. Manchmal ist es tatsächlich so, aber das ist ja eher selten, dass es auch rechtliche Gründe hat, weil es dann irgendwas Richtig. Ähnliches schon gibt. So, aber es ist halt meistens, denke ich mal, tatsächlich irgendeine Marketingentscheidung von irgendwelchen ganz wichtigen Menschen, die sich ganz wichtig vorkommen. Von daher, naja.
Ja, irgendwie in Deutschland versuchen sie es ja zu verhindern, dass Filme mit denselben Titeln irgendwie rauskommen. Ja. Ne? Und ja. Ja, aber trotzdem. Dann sollen sie lieber irgendwie noch einen Nachklapp, so einen Titelanhang dahinter schieben.
Und die hätten ja Hitman, A Killer Romance machen können.
Ja, genau, sowas einfach, ne? Weißt du? Aber nicht irgendwie, wie gesagt, Cobweb, gerade Knock, 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 wo ich denke, ja, den könnte ich meinen Kumpels verkaufen. Ist die Fortsetzung von Knock, Knock.
Ja.
Und könnte ich neben denen ins Regal stellen oder so. So ungefähr. Aber es ist halt für den Arsch irgendwie.
Ja.
Ja, gut, Hitman. Wäre bei Netflix aufgetaucht, hätte ich mir wahrscheinlich angeguckt. Ins Kino würde ich nicht gehen und Geld für ausgeben mache ich auch nicht. Aber ich fand den eigentlich auch irgendwie sympathisch. Den Powell finde ich eigentlich ganz nett inzwischen. Die paar Filme, die ich mit ihm in letzter Zeit gesehen habe. Linklater, ja, hat ein paar gute Filme, ein paar, mit denen ich nicht so ganz warm geworden bin, was aber eher an der Materie lag als an seiner Regiearbeit.
Ja.
Und der hier, ja, wie du selbst sagst, ist so ein bisschen wahre Geschichte, Liebesgeschichte, bisschen Crime dabei. Ja, also vom Hocker reißt es mich nicht. Wäre es wirklich bei Netflix gewesen, würde ich den angucken. Einfach aus Neugier, ob der jetzt letztendlich wirklich zu gebrauchen ist. Weil ich glaube, irgendwie auf dem Festival lief der, ich weiß nicht, ob am Toronto Film Festival, wo er recht gut ankam.
Okay.
Aber ja, schauen wir mal. Also Kino definitiv nicht.
Ja.
Ja. Okay, sonst noch irgendwas zu diesem Segment, den wir...
Nee, eigentlich nicht.
Okay, gut. Wo wir gerade bei Kino sind, leider hat Andreas diesmal kein Last Scene vorzustellen. Ja, er war mit anderen Sachen beschäftigt.
Sozusagen.
Sozusagen, genau. Es gibt ja auch noch ein Leben außerhalb des Fernsehzimmers.
Es soll der ein oder andere tatsächlich besitzen, ja.
Genau. The real world.
The real world.
Genau. Ich habe mich auch rausbewegt, aber ins Kino zum zweimal sogar in letzter Zeit. Und das ist dann mein Last Scene für diese Woche. Da möchte ich euch kurz Abigail und Civil War vorstellen. Abigail ist der neueste Horrorstreifen der Radio Silence Regisseure. Matt Bettellini-Olpin und Tyler Gillett. Die haben zuletzt die beiden Scream-Filme gedreht und davor Ready or Not. Und Abigail ist jetzt im Prinzip sehr ähnlich wie Ready or Not. Spielt in einem Haus. Worum geht's? Es geht um eine zusammengewürfelte Gangstertruppe, sag ich mal, beziehungsweise zusammengewürfelte Kriminelle, die ein junges Mädchen entführen, ein Kind, eine Ballerina, die ist die Tochter eines ganz berühmten, also nicht berühmten, aber eines reichen, berüchtigten Menschen in der Stadt. Wer genau das ist, wird nicht bekannt gegeben, weil das wissen sie nicht. Sie wissen nur, dass der Vater reich ist. Im Laufe des Films kommt heraus, dass es halt einer ist mit einem bestimmten Ruf in der kriminellen Unterwelt der Stadt. Aber das wissen sie nicht, als sie für diesen Job engagiert werden. Keiner kennt den anderen. Sie haben falsche Namen, benannt nach dem Rat Pack. Einer heißt Sammy, Frank und so weiter. Und jeder hat halt eine Spezialität. Der eine ist halt Hacker oder ein Mädel ist ein Hacker, eine Hackerin, die halt für die Alarmanlage zuständig ist und ein Fluchtwagenfahrer, wie es denn so ist. Auf jeden Fall werden sie zusammengestellt, schaffen es auch, das Mädel, die halt auch Abigail heißt, zu entführen. Und sie fahren halt raus in ein Haus, wo sie über Nacht festhalten sollen, während das Lösegeld eingetrieben wird von dem reichen Geschäftsvater sozusagen. Relativ bald kommt aber irgendwie heraus, dass nichts so ganz ist, wie sie sich vorgestellt haben. Denn zuerst erfahren sie durch das Mädel, wer ihr Vater eigentlich ist. Und das versetzt es schon sehr in Unruhe, die Leutchen. Denn, wie gesagt, der ist halt in der Unterwelt eine bestimmte Größe, die halt auch in der Form von Geschichten erzählt werden, dass es halt mal jemanden gab, der gegen ihn aussagen wollte. Und dann wird er in Zeugenschutzprogramm aufgenommen, aber kurz bevor er aussagen sollte, wird er bestialisch umgebracht und ähnliches. Also wollen einige schon so ein bisschen aussteigen. Aber ja, das Geld lockt doch, denn die wollen 50 Millionen Dollar erpressen und müssen eigentlich nur bis zum Sonnenaufgang eigentlich durchhalten, wo das Mädel dann wieder übernommen werden soll von anderen. Ja, der Trailer und das ganze Marketing spoilern es aber schon. Abigail ist quasi ein Vampirmädchen. Und somit wird der Spieß quasi umgedreht. Die Gangster sind plötzlich die Beute, beziehungsweise Futter für dieses kleine Vampirmädchen. Und ja, der gesamte Film oder ein Großteil des Films entfaltet sich halt innerhalb dieses Hauses. Und daher auch so quasi die Ready or Not Connection, weil der Film entfaltete sich ja auch größtenteils innerhalb von einem größeren alten Gebäude. Was ebenfalls sehr an Ready or Not erinnert, zumindest ans Ende von Ready or Not, ist, dass so mancher Körper platzt. In diesem Fall zum Beispiel durch Lichteinwirkungen und ähnliches. Auch da sehr blutig das Ganze. Mir hat der Film gefallen. Wie gesagt, man kennt eigentlich schon, worauf der Film hinausläuft. Das Postermotiv zeigt sie als blutbeschmierte Ballerina. Vom Vampir-ganzen Motiv her ist es halt leider schon bekannt. Wer das überhaupt nicht weiß, wird so das erste Drittel der Filmhälfte, beziehungsweise das erste Drittel bis hin zur Filmhälfte, so ein bisschen im Dunkeln gelassen. Da wird sie halt wirklich als eingeschüchtertes Mädel oder als Tochter eines Gangsterbosses eingeführt. Und da geht es eher so in diese Richtung von einem Film her, bis natürlich der Schnitt kommt und sie sich von ihren Fähigkeiten und ihrem Blutdurst sozusagen präsentiert und das Ganze dann halt in die Horror-Splatter-Richtung umschwappt. Hat mich halt nicht gestört, dass ich schon vorher wusste, wie gesagt, anders wäre es halt einfach effektiver als Seherlebnis, aber es wurde halt erwähnt von Anfang an, im Prinzip durch die Marketingkampagne, dass es halt so ein Film ist und nicht irgendwie ein Thriller. Nichtsdestotrotz hatte ich meinen Spaß. Der Film ist nämlich auch augenzwinkernd und hat einen sehr humorigen Unterton, ist nicht so haha vordergründig witzig, sondern einfach ja, augenzwinkern, so wie halt auch die Scream-Filme waren, die beiden gedreht haben und auch wie auch Ready or Not war. Also wer das vom Stil her mochte, kommt hier auf seine Kosten. Was auch gut funktioniert, ist einfach das Darstellerensemble. Ich beginne einfach mal mit Abigail an sich, mit dem Mädel. Die junge Darstellerin, die sie verkörpert, ist eine relative Newcomerin. Und sie heißt Alicia Ware und macht ihre Sache richtig gut, sowohl als verschrecktes kleines Mädchen, als auch als spaßig durchtriebene Vampirin, Ballerina-Vampir-Dame, junge Dame, mit sichtlicher Spielfreude bei der Sache, absolut cool und wirklich sehenswert, ihre Performance, auf jeden Fall spaßig. Aber auch die ganze andere Besetzung ist wirklich sehenswert und das Ensemble, sage ich mal, macht Spaß, weil jeder so ein bisschen ihre eigene Charakterbeschaffenheit hat. Catherine Newton kennt man, Angus Cloud, der ja inzwischen leider verstorben ist, spielt mit, den kenne ich zumindest aus Euphoria. Kevin Durant spielt so ein etwas ja, muskelbepackten, etwas einfältigen Gangster. Dan Stevens ist dabei, den ich sehr gerne mag, aus The Guest und Melissa Barrera, die man halt auch aus den letzten beiden Scream-Filmen kennt, spielt die Hauptrolle. Und die harmonieren auch gut miteinander. Jeder hat so seinen Charakter-Arc. Klar, da sind Klischees vorhanden. Ehemalige Drogensüchtige ist dabei und die Hackerin, die eigentlich ihren Eltern was auswischen will und deswegen diesen in Anführungsstrichen Berufszweig gewählt hat und ähnliches. Aber es funktioniert ganz gut, was auch dank ein paar sehr cleverer Drehbucheinfälle ist, einfach so wie ihre Backstories bekannt gegeben werden und ähnliches. Das wird einfach nicht so frei heraus oder in Form von Flashbacks gemacht, sondern in Hand so ein kleines Spielchen. Und deswegen macht der Film einfach Spaß, meines Erachtens. Er ist blutig, er ist brutal, er ist humorig und wie schon erwähnt, wer sowas wie Ready or Not mochte, sollte ja eigentlich auch auf seine Kosten kommen. Ich habe es nicht bereut, ins Kino zu gehen, habe den in der Originalfassung gesehen und würde dem Film 7/10 geben. Ja, hat mir Spaß gemacht, kann ich weiterempfehlen. Wie sieht es bei dir da vom Interesse aus?
Ja, ich denke mal, den werde ich irgendwann mal nachholen. Hört sich ganz unterhaltsam an und von daher ja, bin ich dabei. Ready or Not fand ich auch ganz nett.
Genau. Und mit dem kann man es wirklich gut vergleichen.
Ja.
Und ja, kann ich also jedem empfehlen, der sowas in diese Richtung mag. Und ja, gehe dann nahtlos zu meinem zweiten Kinobesuch über, der halt was ganz anderes ist, nämlich Civil War. Die meisten dürften eigentlich schon wissen, worum es geht, denn der war ja groß in den Medien einfach von der Thematik her, dass in den USA ein Bürgerkrieg ausbricht in der heutigen Gegenwart und ja, das Land quasi noch polarisierter und zerbrochener ist als in der Realität schon, dass es halt so weit geht bis zum bewaffneten Konflikt, der sich in dem Film Civil War, wenn er einsteigt, relativ schon dem Ende nähert, dieser Konflikt, denn Washington steht kurz davor zu fallen und es geht um eine Gruppe von Reportern, die halt versucht, noch rechtzeitig in Washington einzutreffen, bevor halt das Weiße Haus sozusagen fällt. Und ja, Civil War ist nicht so politisch aufgeladen, wie man vielleicht hätte denken können im Vorfeld. Er nimmt eine sehr neutrale Position ein, ähnlich wie die Reporter, die diesen Konflikt halt begleiten, beziehungsweise für ihre Bilder verwenden und hält sich weitestgehend raus aus der Geschichte, was es mit dem Krieg an sich sogar zu tun hat. Wir erfahren keine großen Einzelheiten über die Kriegsentwicklung, über wie sich das alles entwickelt hat, auch im Vorfeld und so, sondern wir steigen wirklich ein ins Geschehen kurz vor Ende des bewaffneten Konflikts, erfahren natürlich ein paar Hintergrundinfos, was passiert ist und wer genau gegen wen hier eigentlich kämpft, aber ins Detail wird da nicht gegangen. Dann ist es halt so quasi eine Momentaufnahme, der auch durch keine Flashbacks oder Rückblenden oder Archivvideomaterial, das irgendwie über Nachrichtensendungen kommuniziert wird oder ähnliches, nicht groß aufgearbeitet wird, sondern wirklich, wir begleiten diese Handvoll Reporter, die wirklich in einem Wagen losziehen und versuchen da noch rechtzeitig vor den Truppen in Washington zu sein. Es ist also irgendwo ein Roadmovie und auch dadurch recht fragmentarisch, sage ich mal, denn sie haben diese, ich glaube, das waren knapp 500, 600 Meilen, die sie zurücklegen müssen und haben halt verschiedene Stationen entlang des Weges, wo sie in verschiedenen Situationen reingeraten. Regie führte Alex Garland, den man als Regisseur von Ex Machina, Annihilation und Men kennt. Der hat auch Dread und 28 Weeks Later oder so, ich glaube, den ersten mitverfasst. Ist ein wirklich guter Film, meines Erachtens, einfach weil er bewusst halt auch diese in Anführungsstrichen neutrale Perspektive gewählt hat, sodass man da auch nicht irgendwie politisch ins Bedrängnis kommt, wenn man eine bestimmte Seite bevorzugt. Und er ist einfach, ja, einfach ein packender Film von den Situationen her, weil man einfach weiß, dass es solche Situationen in Kriegen gibt und das Ganze jetzt übergestülpt quasi auf die Situation in Amerika und dass es auch in einem solchen Land durchaus zu solchen Geschichten kommen kann, ist einfach glaubwürdig und wird auch glaubwürdig dargestellt im Film. Und das ist halt so dieses Beklemmende daran, weil man sich wirklich vorstellen kann, dass es natürlich in West Virginia, wo sie auch durchfahren, natürlich irgendwelche, ich sag mal jetzt, in Anführungsstrichen Hillbillies gibt, die natürlich dann auch das ausnutzen, die Situation, und einfach mal ihr eigenes Ding da durchziehen. Und natürlich kennt man sowas aus anderen Ländern, aber das halt in so einem Land zu sehen, wie es hier auch aufgezeigt wird, ist halt schon was anderes, als man das so sonst gewohnt ist von Kriegsfilmen und ähnliches. Ansonsten sind die Szenarien, wie auch in anderen Filmen, präsent. Natürlich auch brenzlige Situationen, in die sie hineingeraten, grausame Situationen, und da wird auch nicht groß weggeguckt, sondern natürlich wollen die Reporter ihre Bilder haben. Gespielt werden sie unter anderem von Kirsten Dunst und Kelly Spiney. Jeder mit einzelnen Motiven, sage ich mal, wie sie an die Sache rangehen. Zum Beispiel ist Kirsten Dunst eine sehr berühmte Kriegsfotografin oder Kriegsberichterstatterin, die einfach das jetzt so weiterverfolgt, die wirklich schon alles gesehen hat und eigentlich relativ abgehärtet in diese Reise geht. Wir haben einen dabei, der das eigentlich den Kick mitsucht, also ihr Partner in diesem Film, wird halt so ein bisschen angespornt durch das Adrenalin, was in solchen Situationen rauskommt, wo er dann versucht, seine Bilder rauszuziehen, aber halt es auch irgendwie genießt, mit in den Rausch zu kommen, in eine Gefahrensituation aktiv reinzugehen. Und wir haben halt die Newcomerin Kaylee Spini, die halt wirklich hochschaut und in Richtung Kirsten Dunst, das ist ihre Idolin. Sie möchte so werden wie sie und aber eigentlich noch nie was erlebt hat und dementsprechend halt so mit reinkommt und mit reingezogen wird, was Kirsten Dunst Figur eigentlich ablehnt, weil sie sagt, na Mensch, hier, aber ihr Partner sagt, Mensch, du hast doch auch mal irgendwann angefangen. Und jetzt ist so quasi ihr Karriereeinstieg und sie nimmt da so ein bisschen die Mentorposition ein und möchte halt quasi in dieses Berufsfeld einsteigen. Mir hat der Film sehr gefallen. Er ist tatsächlich auch klar unter 2 Stunden lang, was auch eine gute Lauflänge ist für den Film. Er hat gut produzierte Action-Szenen, die halt mehr Kriegs-Action sind, gerade am Ende, als es wirklich nach Washington reingeht. Und hat halt wirklich ein paar beklemmende Bilder drin, die einem so ein bisschen in Erinnerung behalten oder bewahren. Er hat ein paar merkwürdige Needle Drops, die ich teilweise ziemlich cool fand, die natürlich irgendwie auch polarisieren konnten, weil manche sagen, ja, wenn ein Film schon versucht, neutral irgendwie ranzugehen, muss man ja nicht ein paar Soundtrack-Needle-Drops mit reinbringen. Aber sie unterstreichen manchmal die Absurdität bestimmter Szenen recht gut. Wie gesagt, wird nicht jedem gefallen. Mir hat es definitiv in den meisten Fällen gefallen. Sind zwar keine bekannten Songs, jedenfalls nicht, dass ich sie kennen würde, aber sie passen halt wirklich gut. Und so dieses Was-wäre-wenn-Gedankenspiel funktioniert bei dem Film auch gut. Ist gut produziert, handwerklich ordentlich, auch vom Drehbuch her wirklich gut. Manche Sachen sind absehbar, wie bestimmte Verlaufen, hätte ich was gesagt, dass nicht jeder es überleben wird, etc. Ist eigentlich auch klar bei solchen Materien, gerade wenn es auch um eine Gruppe geht, die man so begleitet in einer Kriegszone. Aber er funktioniert als Film auch, wie gesagt, ohne den ganzen Hype drumherum oder beziehungsweise diese Brisanz, die dem Film im Anfang zugesprochen wurde. Und hat mir einfach als packenden Road-Movie-Drama-Polit ohne Polit-Thriller sehr zugesagt. Und er ist auch nicht so, dass er jetzt das Journalisten- oder das Kriegsfotografen-Berufsfeld irgendwie jetzt groß hervorheben würde, sondern zeigt natürlich auch das Negative an den Seiten, dass Leute dran zerbrechen und Ähnliches auf. Hat einfach eine gute Balance für mich hingehauen und ist eigentlich auch unabhängig von allem rechts und links wirklich ein packender Film, der gut gemacht ist, gut gespielt ist und einfach sehenswert ist, meines Erachtens. 8 von 10 von mir und auch eine klare Empfehlung, wer mit solchen Filmen was anzufangen weiß. Wie gesagt, ist kein reiner Kriegsfilm, weil ich bin auch nicht so der Freund von so diesen klassischen reinen Kriegsfilmen, aber so, wie gesagt, hier als Road-Movie mit Kriegs-Action irgendwo mit drin, mit beklemmenden und grausamen Szenen, wie sie auch in anderen Kriegen und Kriegsfilmen zu sehen sind, mit drin, aber ein guter Film, meines Erachtens. Wie sieht es da bei dir aus?
Ja, den werde ich sicherlich irgendwann mal nachholen. Ist jetzt nichts, was auf meiner Prioritätenliste ganz weit oben steht. Irgendwann, wenn er mal irgendwo günstig zu haben ist oder auf dem Streamingdienst läuft, kann ich mir das schon vorstellen. Kann mir noch nicht wirklich vorstellen, in dem Sinne, wie er funktioniert und ob er funktioniert. Und war jetzt auch kein Fan, in Anführungsstrichen, von Garlands bisherigen Werken. Da geht es mir ähnlich wie bei den Moorhead-Filmen. Okay, aber immer irgendwie, wo ich sage, hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Das war bei Ex Machina so. Das war sein erster, den ich gesehen habe. Der auch stylisch ist und man den schon ganz gut gucken kann, aber irgendwie auch ein bisschen komisch war, fand ich, vom Ding her, vom Ablauf. Und bekannteste momentan dürfte, glaube ich, immer noch Annihilation sein. Netflix mit Natalie Portman, okayisch auch. Hat er auch seine Probleme.
Ja. Yeah. Man, hast du den inzwischen?
Habe ich gesehen, aber auch da, das ist immer so. Irgendwie habe ich da auch bei dem immer das Gefühl, es geht mehr um ein Gimmick als um den eigentlichen Film. So. Und das war bei Man auch so. Warum muss da alles ein und derselbe spielen? Das hat für mich so überhaupt keinen Mehrwert gehabt oder hat irgendwas in der Geschichte oder und einfach nur so runterzubrechen, alle Männer sind gleich in Anführungsstrichen, so irgendwie, hat auch nicht funktioniert in dem Sinn.
Ja, ich kann mit ihm ja ein bisschen mehr anfangen
Ja.
als du, aber das Thema hatten wir schon mal irgendwie. Ja, der Film ist jetzt halt komplett anders als sein bisheriges
Ja,
Werk.
es wirkt am mainstreamigsten, sage ich jetzt mal.
Richtig, richtig. Genau, das würde ich auch so sagen. Ich bin gespannt, wie du den findest.
Ja.
Also da bin ich auf deine Rückmeldung, wenn du ihn dann irgendwann mal gesehen hast, gespannt, ob er ähnlich bei dir funktioniert oder ob du da auch wieder sagst, da hätte es dir eine andere Herangehensweise oder so gewünscht. Denn man muss auch sagen, ich hatte es auch in meinem Kurzkommentar im Forum geschrieben, es kann natürlich auch ein Stück frustrierend sein, oder ja, einfach relativ neutral diesen Film präsentiert zu bekommen. Weil
Und das finde ich sogar ganz okay.
also wie gesagt, da könnten wir uns mal drunter unterhalten, wenn du ihn auch gesehen hast, man hätte bestimmte Sachen einfach nochmal tiefer ausloten können. Jetzt nicht unbedingt in Sachen Politik, aber so ein paar andere Sachen. Charaktermäßig zum Beispiel oder
Okay.
so, weil auch die, ne, klar, sie haben jeder ihre Eigenarten und so, aber sind trotzdem dem Gesamtkonstrukt irgendwie untergeordnet. Ne? Und der Krieg ist halt auch irgendwie dem Konstrukt um die Reporter untergeordnet. Also wie gesagt, ich will den Film gar nicht schlecht reden, ich fand ihn wirklich gut und kann ihn definitiv empfehlen. Aber manchmal, wo ich auch dachte, so, ja, man hätte sich vielleicht irgendwie auf eins ein bisschen mehr festbeißen können vom Skript her. Aber da mag jeder anders sehen und wenn wir da mal einen Dialog führen können, wäre es vielleicht nicht uninteressant
Ja,
auf jeden Fall.
können wir auf jeden Fall machen.
Ja, okay. Und ich weiß ja, Wolfgang will den auch sehen, also vielleicht kriegen wir irgendwie das sogar mal als Hauptreview hin, wenn Wolfgang wieder mit von der Partie ist eines Tages.
Ja.
Ja. Gut, Hauptreview fiel als Stichwort. Und da ich durch bin und du keinen Last Scene hattest, dann
Ja.
nehmen wir uns doch mal das Hauptreview dieser Woche oder dieser Podcast-Folge
Ja.
vor.
Und anscheinend scheint Krieg unser Hauptthema gerade zu sein. Ich meine,
Und Russell Crowe hatten wir auch
Russell
schon.
Crowe hatten wir auch schon. Und ja, von daher machen wir da gleich mal nahtlos weiter. Wir haben uns Land of Bad als Hauptreview ausgesucht. Oder soll ich sagen, du hast es ausgesucht? Nein.
Kannst gut
Na,
auf mich
nein,
schieben.
nein,
Mach's
alles
doch.
gut. Nein,
Den Schuh ziehe ich mir
Ja,
an.
alles gut. Wir haben das ja gemeinsam entschieden. Von daher alles gut. Und er war auf Prime verfügbar oder ist auch immer noch auf Prime verfügbar für alle, die sich den dann noch angucken wollen. Worum geht's? Fangen wir erstmal damit an. Es geht um auf der einen Seite Captain Eddie Reaper Grim, gespielt von Russell Crowe, der ein Air Force Drohnenpilot ist und sitzt zusammen in seinem, ich sag mal, Kabuff mit Sergeant Nia Branson und sie überwachen einen Einsatz einer US Army Delta Force Einheit, die entsendet wurde, um einen CIA-Spion oder auf den Philippinen, muss man ja sagen, zu befreien. Da geht es unter anderem auch gegen die Abu Sayyaf, diese ja, militante Terroristengruppe. Und Teil dieser ja, Delta Force Einheit ist ein junger, wie es so schön neudeutsch heißt bei den Amis, glaube ich, TACP. Nee, Entschuldigung, das war was anderes. Ein JTAC, so heißen die, genau. Joint Terminal Attack Controller. Das ist im anderen nichts als so ein, ja, das Auge für den Drohnenpiloten vor Ort, würde ich es mal umschreiben. Also nicht wirklich eine Kampfeinheit. Und deswegen wird er auch hier von den anderen Delta Force-Mitgliedern eher ein bisschen belächelt. Er ist Sergeant Kinney oder heißt ist sein Name. Ich glaube, sein Spitzname ist Playboy.
Ja.
Und ja, dementsprechend wird er auch ein bisschen verarscht von den anderen, was aber nur ganz am Anfang ganz kurz passiert, weil der Film startet eigentlich ziemlich schnell in diese Befreiungsaktion. Und wie es im Englischen so schön heißt, Shit hits the fan ziemlich schnell. Und ja, Playboy ist mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Reaper versucht ihn, so gut es geht, mit seiner Drohne zu unterstützen. Aber ja, auch er wird gefangen genommen und versucht, sich zu befreien. So viel, glaube ich, können wir mal insgesamt zur Inhaltsangabe geben. Regie geführt hat William Eubank, den vielleicht der ein oder andere noch von The Signal kennt, dem Film, oder auch von Underwater mit, wie heißt sie? Kristen Stewart, genau, der auch, glaube ich, irgendwo auf Disney Plus verfügbar ist. Also schon ein, zwei Filme gemacht, die auch alle ganz gut bis solide waren. Und heute wollen wir mal entscheiden oder drüber sprechen, wie sich's mit Land of Bad verhält. Wie sieht's aus, Stefan?
Ja, ich wurde zufriedengestellt, ja, muss ich sagen. Okay. Ja, ich klar, was erwartet man von so einem Film? Na, wenn man den Trailer gesehen hat, weiß man ungefähr, was man kriegt. Also hat man nur noch die Hoffnung, dass er einen nicht langweilt, dass er technisch gut gemacht ist. Und das war es eigentlich schon fast. Und ja, mich hat er gut unterhalten, absolut. Ich habe mich nie gelangweilt. Du sagst ja auch, er hat einen guten, schnellen Einstieg gehabt. Also einen schnellen Einstieg auf jeden Fall. Und das geht eigentlich ganz gut los von Anfang an und zieht sich relativ durchgehend in Sachen Actionverteilung bis zum Ende hin in. Inhaltlich gibt da halt nicht viel her. Oder auch von der ganzen Art her, muss ich sagen, klar erinnert an ähnliche Filme wie Lone Survivor etc. pp. Aber ich hatte, wie gesagt, von der handwerklichen Umsetzung und von der Art an sich, wie der Film aufgebaut ist, nicht so wirklich was zu beanstanden. Wie siehst du es? Du bist ja von Anfang an, sage ich mal, etwas kritischer an die Sache reingegangen, ja, hatte ich so das Gefühl.
Definitiv.
Weil deswegen interessiert es mich natürlich, wie du das so siehst.
Ja, das also für mich gab es halt so mehrere, wie soll ich sagen, Probleme in Anführungsstrichen schon vor dem Beginn, startend mit dem Hauptdarsteller, was sich für mich halt auch in einer gewissen Weise wieder bewahrheitet hat. Er ist ein Netter, aber ich weiß es nicht, ich habe ihm die Rolle halt nie abgenommen. Weißt du, was ich meine? So, selbst für so einen, ich sage jetzt mal, Videosignalüberwacher war er halt irgendwie zu luschig auf der einen Seite. Und hat aber versucht, so irgendwie den taffen Soldaten zu geben. Und das, irgendwie kam das bei mir nie ganz rüber. Da waren die anderen Typen, sage ich mal, auch wenn sie kaum eine Rolle gespielt haben von seinem Team und mehr oder weniger schneller hops gegangen sind, halt eher soldatischer als er. Und das zweite Problem war halt im Endeffekt so, wie du schon sagtest, es ist halt auch nichts Neues. Also es ist halt die 10.000ste Variante von Missing in Action und ja, und erzählt halt da drumherum auch nicht wirklich was Neues. Und die Optik ist gut, das hat Eubank drauf, da gibt es gar keine Frage. Und das eigentlich hatte es Zutaten, wo ich dann jetzt auch nach dem Gucken sage, eigentlich hätte er mir gefallen müssen. So, er hat einen gewissen Härtegrad. Die Action ist solide inszeniert, Schauwerte waren da, die Explosionen waren gut, also ich war auch jetzt nicht viel mit CGI zu erkennen oder so, was man ihm ja auch irgendwo anrechnen muss, definitiv in der heutigen Zeit. Selbst wenn sie dann da war, was ich nicht weiß, habe ich jetzt nicht nachgelesen, dann war sie gut und eingesetzt und nicht erkennbar. Und von daher, ja, ich weiß es nicht, aber das Hauptproblem für mich war, auch wenn Bestandteile da waren, die mir gefallen, habe ich mich in gewissem Sinne auch gelangweilt.
Okay. Ich mich nicht. Okay. Aber ich sehe es, also klar, ich sehe es, dass es so sein könnte für jemanden aus der Perspektive, aber ich fand die irgendwie für mich aus meiner Sicht gut angeordnet. Ich gebe dir vollkommen recht, das ist die 100. Variante von Behind Enemy Lines und wie sie alle heißen waren. Das Einzige, was so ein bisschen halbwegs neu war, ist die Drohnenkriegsführung, die da mit eingebaut wurde.
Und gab es natürlich auch schon in anderen Filmen. Gab es auch schon, und die haben sie ganz gut eingesetzt, auch so mit den Limits, die da existieren und alles und auch, ne, keine Frage.
Ja. machen wir mal einen Dialog draus. Wie fandst du denn Russell Crowe und seine Rolle so?
Zu Beginn gut, zum Schluss kacke. Also, wobei das nicht an seiner Rolle lag, sondern an den Ideen, die da zum Schluss noch kamen.
Ja. Yeah.
So, also, das fand ich einfach, ganz ehrlich, strunzdumm. Yeah. Also, ich will ja da nichts spoilern, aber so dieser...
Genau, ich habe auch gerade überlegt.
Dieser Gegenschnitt, so, wo er sozusagen Feierabend hat und, ne?
Obwohl, das fand ich teilweise ganz nett.
Aber also ich fand, ja, aber es ist
das Wechselding,
zu ausgereift. Also es ist ja nicht mal eine Szene oder so, wo man dann sagt, okay, er macht jetzt das, sondern dann geht er da und dann ruft er seine Frau an. Und das, weißt du, so, wo ich sage, obwohl der Film keine ewige Länge hatte, fühlte sich das so wirklich in die Länge gezogen, ohne erkennbaren Grund. Und es hat für mich nicht irgendwie für Spannung gesorgt oder wie Hitchcock gerne gesagt hat, wenn du einen Aufzug hast und irgendwann geht die Bombe hoch, bumm, hast du einmal eine Sekunde Schrecken. Wenn du aber vorher weißt, da ist eine Bombe, dann fieberst du mit denen, die da in dem Aufzug sind, bis die Bombe hochgeht. Das Gefühl hatte ich hier nie. Also das war für mich keine Spannungssteigerung, gar nichts. Das war für mich einfach eine unnötige Sache in die Länge gezogen.
Es geht. Also ich fand es okay. Die Szene, wo er auf die Monster Energy Drinks guckt, sehr lange.
Ja.
Fand ich doof. Ja. weil da dachte ich auch, unauffällig. Ja. Product Placement. Ja. Genau. Das, also, aber prinzipiell fand ich es ganz, ganz okay. Also das hat mich nicht gestört. Schmunzeln, leicht negativ schmunzeln musste ich. Höchstens, wo er dann, ich sag mal, wo eine Sekunde in Asien, 10 Sekunden in USA scheinbar entsprechen.
Ja. Weil, ja, ja.
Das dachte ich auch so, ja, zeitlich passt das nicht so ganz
wirklich, überein. Ja. Die Zeit, das ist auch so ein Ding, die Zeitangaben waren so für die Katz, weil sie überhaupt nicht irgendwo im Ansatz spürbar waren oder auch, wie du schon sagst, in den zwei Ländern überhaupt übereingestimmt hätten.
Ja, ja, das stimmt. Also deswegen, ja, gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, sonst fand ich's eigentlich nicht unamüsant. Klar hätte man es kürzer fassen können, da bin ich bei dir. Aber das hat mich jetzt nicht so gestört. Ich fand es auch gut, dass relativ wenig CGI drin war, dass die Explosionen, soweit ich es auch sehen konnte, relativ weitestgehend handmade waren. Klar, ne, die Sache mit der Drohne, logisch, das ist CGI,
ja, die Raketen. Aber und so, klar. Trotzdem,
logisch,
aber wurde gut integriert, wie gesagt, war nicht negativ auffällig, gar nichts. Also von daher alles gut.
Ja. Genau, und so fand ich das eigentlich, wie gesagt, von der Art des Films her ganz kompetent. Ich habe auch schon zig andere Filme ähnliche gesehen, die deutlich schlechter waren. William Eubank hat mal wieder sein Faible für Zeitlupe mit reingebracht. Wie eigentlich auch in den ganzen Filmen, die ich von ihm kenne. Zuletzt hat er übrigens den Paranormal Activity Next of Kin gedreht gehabt, den ich ganz gut fand, muss ich sagen. Ja. Da hatte ich auch ein Review drüber geschrieben. Ich hatte ihm eine 5 von 10 gegeben, aber einfach, weil so diese Reihe nicht so ganz meine ist. Aber den mochte ich, weil er auch hat auch eine Zeitlupensequenz zum Beispiel drin, wo ich dachte, ja, das ist so sein Ding. Aber hier, ich gebe dir recht, dass Hauptdarsteller Hemsworth jetzt nicht so der charismatischste Typ war. Ja, Russell Crowe hat seine Rolle, fand ich, ganz nett gespielt. So mit seiner Art her. Und ja, ich war eigentlich ganz zufriedengestellt.
Also, ja, wie gesagt, was mich irgendwo halt auch mit unter anderem gestört hat in dem Film, war auf der einen Seite so ein, ich sage jetzt mal, realistisches Thema, auch eine gewisse Härtegrad, und dann gleichzeitig diese typische Actionfilm-Dämlichkeit, die permanent an den Tag gelegt werden muss, damit der Film irgendwie weitergeht. Das fängt an mit dem Beschuss am Anfang, wo dann im Endeffekt alle getroffen werden, außer ihm. Er rennt weg, ne, oder steht offen da, keine Deckung, nichts. Also kein Mensch, ich glaube, kein Soldat würde bei einem Beschuss so stehen bleiben. Ne, und er steht mittendrin oder rennt dann auch weg und die Kugeln fliegen um ihn herum und keine trifft und nichts, wo du dann auch denkst, okay, ja, zum 100. Mal wieder unbesiegbar. Das sind halt so Sachen, ja, natürlich muss der Film irgendwie weitergehen, aber warum kann ich dann nicht irgendwie das ein bisschen, dass er sich, was weiß ich, auf den Boden wirft und wegkriecht oder keine Ahnung, aber oder irgendeinen gleichen Dschungel fliehen kann und die Bäume, die Kugeln, irgendwas, nein, er rennt durch im Endeffekt offen durch. Oder die andere Szene, als er da den Hang runterrutscht und im Wasser steht. Ja, und dann sagt Reaper zu ihm, geh in Deckung, da kommen Leute. Er könnte unter Wasser tauchen, er könnte sich versuchen, an die Wand zu drücken, weil das durch den Hang vielleicht dann nicht sichtlich ist. Was macht er, weil seine MG oben am Hang hängen geblieben ist? Stellt er sich unten mit der Pistole und schießt nach oben. Wo ich mir auch denke, hallo? Er hat gerade einen Tipp bekommen, was er machen kann, dass da Leute kommen. Und er muss ja davon ausgehen, dass es mehrere sind und er in der Unterzahl ist. Bleibt da stehen. Und das sind halt so immer so Sachen, wo ich mir denke, warum? Das trägt nicht zur Spannung bei, es war jetzt nicht eine Mega-Action-Szene oder irgendwas, macht es für mich immer noch mal extra dämlich. Und wenn du dann halt so einen Typen auch hast wie Hemsworth, der dann halt irgendwie jetzt darstellerisch da halt steht mit seiner Pistole, bum, 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 aber jetzt halt auch nicht die Superfigur dabei macht, wirkt es halt umso deplatzierter für mich und langweiliger in dem Sinne. Da ist keine Kraft dahinter, weißt du, für mich in so einer Szene.
Ja, ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, prinzipiell, klar.
Und weil das halt zum Beispiel, um es mal eine andere, wenn du da halt Stallone und Rambo hast, das ist so überzogen, da gehört es dazu, weißt du, so, da ist er ist der Super und boah, der kann sich mitten reinstellen und die Kugeln pfeifen noch wiederum, da gehört es dazu, da ist es völlig egal. Aber wenn ich halt so einen realistischeren Anspruch an den Film anlege, den er ja definitiv hat, mit allem drumherum, ja, und das Letzte dann in der Richtung, was ich halt auch, er wird zweimal gefangen genommen und zweimal auf wundersame Weise befreit. So, ne, und dann, ja, oh, da hätte auch einmal gereicht.
Ja. Ja. Ja, ich merke schon, du hast da sehr hohe
Ansprüche. Nein, hohe Ansprüche. Nein, nicht
ich mal, weiß,
aber,
ich
dann,
weiß.
Das aber das war für mich der falsche Ansatz für so einen Film, weil entweder will ich was Realistischeres, weißt du so, oder halt dann sowas wie Rambo, so over the top und ich kämpfe mich hier raus durch die Massen oder irgendwas, keine Ahnung. Ja. Aber nicht so ein komisches Mischding, der sich nicht entscheiden kann, was er sein will.
Ja, also gebe ich dir recht. Kann ich verstehen, also deine Argumentation. Nichtsdestotrotz hat mich einfach, weil ich sehe das einfach nicht negativ. Yeah. Also ich kann es nicht entkräften, yeah, was du gesagt hast, aber ich sehe es einfach nicht so negativ. Oder ich habe es nicht so negativ empfunden, yeah, sondern er konnte mich trotzdem noch unterhalten. Yeah. Weil ich gib dir recht, er hatte halt so ein paar lockere Szenen drin, also auch so mit Russell Crowe und der Tanzszene am Ende so
ungefähr. Ja, aber das war auch so ein Ding, was soll das? Das versuche ich da noch irgendwie so ein Gefühl reinzukriegen oder irgendwo. Das war auch, hat sich aus der bisherigen Ding ja noch überhaupt nicht ergeben gehabt oder irgendwas. Sondern das war so, oh, jetzt machen wir noch was mit Gefühl zum Schluss oder keine Ahnung.
Ja, ja, der Stress ist abgefallen, okay, am Ende.
Ja,
okay, ja, ja, ja. So ist
ja. Und ja, ganz, das oberdumm fand ich dann auch, tut mir leid, wenn ich das noch erwähnen muss, aber ich will es auch für niemanden spoilern, aber am Schluss, ziemlich zum Schluss, also nicht ganz, als er da zu dem Trupp geht und den Fernseher kaputt macht, ja?
Ja.
Und im Hintergrund läuft noch ein gleich großer zweiter Fernseher, in dem du echt in der Kammer, wo du halt siehst, dass da dieses dumme Basketballspiel immer noch läuft, macht es halt irgendwie total doof und unglaubwürdig, die Szene. Weißt du, was ich meine? Wenn es halt jetzt ein Fernseher gewesen, warum muss ich das? Also das war für mich irgendwie, wo ich dann auch denke, wer so einen Film macht und sich was dabei überlegt, dann denke ich mir doch, hey, dann mache ich da einen Fernseher, dann hat es viel mehr Kraft und Wucht und nicht so, ja gut, die haben ja noch den anderen Fernseher, drehen sie sich um und gucken da weiter, weil was der da jetzt labert, interessiert ja eh keinen. Dieses patriotische Geschwätz in Anführungsstrichen, so, oh, wir müssen die beschützen und bla bla bla. Also wenn sie das nicht vorher schon begriffen haben, dann sind sie eh alle fehl am Platz. Ja, ja. Das mal,
und, die haben halt Basketball geguckt,
ja, Mann. Das ist wichtig, genau.
Ein wichtiges Spiel.
Dem Amerikaner ist sein Sport heilig. Da kann auch der Soldat auf den Philippinen mal eine halbe Stunde warten unter Beschuss.
Ja. Also gut, es war der Pausenraum, muss man ja auch sagen.
Und die haben aber alle die ganze
Controller
Zeit,
haben
die
ja gearbeitet.
Die haben stundenlang Pause gehabt, ne?
Ja.
Naja.
Während ich bei der Bundeswehr war, da hatte ich auch manchmal stundenlang Pause.
Ja, hast du auch Basketball geguckt?
Nee, das nicht, aber Däumchen gedreht. Ja, wahrscheinlich,
genau.
Ja. Ach man, ja, ich merke schon.
Ja,
du kommst nicht auf die Wertung wie ich, glaube ich.
Nein, also wie gesagt, der Action-Teil und so, der Rest, die Optik war ja gut. Handlung vergessen wir mal und der Rest.
Kann ich auch nicht gegen argumentieren. Das stimmt. Was man einfach fand ich ganz nett, weil ich gelesen hatte, dass der in Australien gedreht wurde, der Film. Tatsächlich. Und nicht in den Philippinen, weil ich dachte so, wo haben sie den eigentlich gedreht? Haben sie den wirklich in den Philippinen gedreht? Weil ich mir so in Philippinen nicht viel vorstellen kann. Und dann habe ich gesehen, okay, wurde in Australien gedreht.
Ist ja mit auch irgendeiner von uns nicht noch. Ich habe noch einen Hemsworth mit dabei.
Genau, das ist vielleicht auch ein Spoiler, aber der als erstes geht, ist ja, glaube ich, der andere Hemsworth gewesen, glaube ich.
Der älteste Bruder, der unbekannteste.
Der unbekannteste. Der den kürzesten Strohhalm gezogen hat von den Hemsworths. Ja. Genau, und die Hemsworths sind ja, glaube ich, auch Australier und
Russell Crowe. Australier. Ich weiß nicht, ob Eubank, der ist Amerikaner.
Das weiß ich auch nicht. Okay, ja. Ja, also wie gesagt, ich habe das gekriegt, was ich erwartet habe.
Okay.
Im Prinzip. Und
in gewisser Weise habe ich auch das bekommen, was ich erwartet hatte.
Und ich fand es auch einfach, weil es nicht so verkniffen ernst war, würde ich mir den eher nochmal angucken, als zum Beispiel irgendwie Lone Survivor oder so. Weil da war ja auch irgendwie ein Trupp geht da in Afghanistan verloren und muss sich da durchschlagen. Aber der hat sich halt so verkniffen ernst genommen. Und Das hatte mich so gestellt. Klar, beide sind auf ihre Art irgendwie patriotisch, aber so dieses, wo man denkt, nehmt euch nicht ganz so ernst, hat Lone Survivor mehr gehabt, was mich da eher abgeturnt hat, obwohl ich eigentlich solche Filme ja auch mag. Aber hier fand ich es okay, weil es halt auch diese Zeitlupenspielchen drin waren und sowas. Das heißt,
also nicht, wo man optisch denkt, hier jetzt Land of Dead tatsächlich vorziehen, aber wie gesagt, er hat mich halt trotzdem irgendwo gelangweilt.
Okay. Na gut, kommen wir zur Wertung, würde ich sagen. Wie hat sich das alles auf deine Punkteverteilung ausgewirkt?
5 von 10 oder 2,5 von 5.
Okay. 7 von 10. Okay.
Und, entspricht ja ungefähr dem, was wir gesagt haben. So. Wie gesagt, es ist einfach zu viel dabei, was mich gestört hat.
Das habe ich rausgehört. Ja. Nee, gut, okay. Dann sind wir uns nicht einer Meinung, aber wir können einander verstehen, glaube ich. Ja.
Nein, aber wie gesagt, wenn man damit Spaß hat, alles gut. Mir war zu viel zu blöd zwischendurch.
Ja. Okay, mal gucken. Vielleicht liefert Wolfgang ja irgendwann nochmal seine Meinung nach, wenn er sich den mal anguckt. Würde mich mal interessieren, wo er da so.
Wahrscheinlich irgendwo zwischen uns würde ich den verorten.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Mal gucken. Gut. Letzte Worte.
Alles gut.
Okay, sehe ich auch so. Und daraufhin kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei und bis dahin auf Wiederhören.
Es war mir ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.